Hallo, liebe Stadtretriedler. Es kommt jetzt unser letzter Übungstag zu Hause in unserer Praxiswoche, in unserem Stadtretreat. Und ich dachte, als thematischer Schwerpunkt vielleicht für unseren letzten Tag, würde ich gerne das Thema Entspannung ein bisschen besprechen. Ich denke, das ist ein guter Abschluss einer besonderen Woche. Ich glaube, dass viele Menschen, und da schließe ich mich leider durchaus mit ein, dazu tendieren, eine Menge überflüssiger Anspannung zu halten. Ja, viele von uns gehen ziemlich angespannt durch ihre Tage und durch ihr Leben. Und für mich persönlich ist Entspannung schon seit Jahren ein ganz wichtiges Thema in meiner Reflexion und in meiner Übung. Vielleicht fangen wir an mit körperlicher Anspannung. Ich denke, viele Menschen, vielleicht die allermeisten Menschen, haben ein gewisses Maß an überflüssiger Spannung im Körper, halten fest. Und was ich meine mit überflüssiger Spannung, ist einfach Spannung, die nicht nötig ist, um das zu tun, was wir tun wollen. Denn es geht ja nicht darum, dass wir völlig abschlaffen. Ja, ein gewisser Körpertonus ist natürlich nötig. Wir müssen unsere Muskeln verwenden, um uns aufrecht zu halten, um eine würdevolle und energetische Aufrichtung zu halten, ob in der Meditation oder am Schreibtisch oder wo auch immer in unserem Alltag. Aber sehr oft spannen wir große Teile unseres Körpers an, die überhaupt nicht notwendig sind. Und die Klassiker habe ich auch im Laufe dieser Woche schon öfter erwähnt. Die Schultern, wo viele Leute Spannung halten, der Bereich von Becken und Bauch, aber auch in den Armen, in den Beinen, auch im Gesicht. Es ist, als ob gewohnheitsmäßig viele Muskeln festhalten, fast so festgefroren sind, die wir überhaupt nicht für das brauchen, was wir tun wollen. Warum wir so viel körperliche Anspannung haben, ist eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, ich werde da jetzt nicht nachgehen, weil das würde uns zu weit führen. Aber vielleicht kurz gesagt, glaube ich persönlich, dass körperliche Spannung immer ein Ausdruck von geistiger Spannung ist, von einem geistigen Festhalten. Bestimmte geistige Muster verfestigen sich in körperlichen Mustern. Wie können wir damit umgehen? Also ich denke, mehr Achtsamkeit zu entwickeln, Achtsamkeit auf unseren Körper ist ein guter Anfang, denn dann nehmen wir überhaupt wahr, dass da Spannung ist. Sehr oft ist das nämlich ganz unbewusst. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt wahrzunehmen, dass da Spannung im Körper ist, dass da irgendwelche Muskelgruppen oder einzelne Muskeln festhalten, ob sehr stark oder vielleicht auch nur ganz subtil. Das überhaupt erst einmal zu bemerken. Ja, wir können nur anfangen, ein bisschen zu entspannen, wenn wir uns überhaupt erstmal der Anspannung gewahr werden. In letzter Zeit habe ich öfter gehört, dass manche Meditationslehrer, auch bei Triratna, vielleicht vor allem im Kontext von Retreats, dass sie empfehlen, erst einmal eine ganz tiefe körperliche Entspannung, in eine ganz tiefe körperliche Entspannung reinzugehen, bevor man überhaupt anfängt mit der formalen Meditation. Ich weiß, dass auf manchen Retreats manche Meditationslehrer erstmal alle Teilnehmer gebeten haben, sich hinzulegen, bequem in Rückenlage, in so einer Lage, dass sie jetzt nicht gleich einschlafen, aber dass eine ganz tiefe muskuläre Entspannung möglich ist. Und ich würde jedem empfehlen, der regelmäßig zu Hause meditiert, immer wirklich mit einem Körperscan anzufangen. Also erstmal wirklich mit Körperempfindung und Körperentspannung anzufangen, ob jetzt im Liegen oder im Sitzen. Das ist eine wirklich wichtige Gewohnheit. Manchmal denkt man, das ist nur was für Anfänger. Und wenn man mehr Erfahrung hat, kann man direkt die richtige Praxis anfangen, was weiß ich, Atembetrachtung oder Metta-Bhavana. Aber das ist wirklich ein Irrtum. Erst einmal den Körper spüren und erst einmal entspannen ist für jeden, ob erfahren oder Anfänger, Vorbedingung für Meditation, für erfolgreiche Meditation. Wir können aber auch außerhalb von Meditation mehr darauf achten, wo wir körperlich festhalten, anspannen. Also vielleicht können wir mal uns bei bestimmten Routinebewegungen selbst beobachten. Sowas Simples wie Zähneputzen machen wir wahrscheinlich jeden Tag mehrfach. Einfach mal wahrzunehmen, wie viel Spannung bringe ich in diese Tätigkeit rein. Benutze ich wirklich nur genau das Maß an Spannung, was ich brauche? Ich muss natürlich eine gewisse Spannung haben, um die Zähne zu putzen, aber benutze ich genau das erforderliche Maß von Anstrengung oder benutze ich viel mehr? Wie halte ich meine Zahnbürste? Noch viel spannender als körperliche Anspannung ist der ganze Bereich von geistiger Anspannung. Ich finde, das ist noch vielschichtiger und facettenreicher. Und ich werde nur drei Formen von geistiger Anspannung kurz anreißen. Das erste ist Angst. Ich glaube, dass Angst ein Gefühl ist, das für sehr viele Menschen eine große Rolle spielt. Aber Angst kommt in ganz vielen Schattierungen vor, von wirklich echten, starken, bewusst empfundenen Gefühlen von Angst, vielleicht sogar Panik, über so einen Unbehagen in bestimmten Situationen. Oft würden wir das vielleicht gar nicht Angst nennen, wir merken nur, wir fühlen uns da nicht wohl und oft führt das zu bestimmten Vermeidungsstrategien, die natürlich wieder neue Probleme aufwerfen. Bis zu so einer ganz latenten, ganz leichten Unruhe und Besorgtheit, die oft so subtil ist und vor allem oft auch so gewohnt ist, dass wir die gar nicht bemerken. Wie so eine Art Grundunruhe und ja, wie so eine Art Grundbesorgtheit. Was erschwerend hinzukommt, ist, dass wir uns das manchmal selbst gar nicht eingestehen mögen, wenn wir Angst haben. Ich würde sagen, viele von uns haben Angst vor der Angst, weil das nicht in unser Selbstbild passt. Unser Selbstbild ist, dass wir selbstbewusst sind und stark und es ist völlig egal, was andere von uns denken. Aber wie tief stimmt das? Wenn wir so ein Selbstbild haben, dann fällt es uns schwer, uns überhaupt einzugestehen, dass das Unbehagen, was wir empfinden, eine Form von Angst ist. Wie können wir mit dieser Form von Anspannung umgehen, mit Angst? Wie bei so vielen Sachen, erst einmal wahrnehmen, erst einmal wirklich spüren. Uns überhaupt erst eingestehen, dass wir empfinden, was wir empfinden. Und erst dann im zweiten Schritt können wir es behutsam anfangen zu erforschen, zu untersuchen, da rein zu spüren, was liegt in dieser Angst, was sind da vielleicht für Schichten und nochmal Schichten darunter. Es ist wichtig, keine Angst vor der eigenen Angst zu haben. Wovor fürchte ich mich? Oft ist das ja so vage. Wenn ich mich wirklich dem zuwende und frage, wovor fürchte ich mich eigentlich? Manchmal kommen da ganz überraschende Antworten. Ich persönlich, vielleicht klingt das komisch, aber ich persönlich finde es oft hilfreich, mich zu fragen, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Oft ist das Schlimmste, was in bestimmten Situationen, die mir Angst machen, passieren könnte, ist, dass ich mich ein bisschen blamiere. Haha. Und da kommt wieder das Thema von gestern ins Spiel. Humor ist ganz hilfreich, sich nicht so ernst zu nehmen, dann habe ich mich blamiert, meine Güte. Ist das so schlimm, wenn ich mich ein bisschen blamiere? Tun andere schließlich auch. Und ich muss sagen, ich finde, vielleicht klingt das ein bisschen pervers, aber ich finde manchmal so Worst-Case-Szenarios echt hilfreich. Weil wenn ich mich frage, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Ja, das absolut Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sterben könnte. Und dann denke ich, naja, okay, werde ich sowieso. Also es nimmt sozusagen diese Angst ein bisschen den Wind aus den Segeln. Nimmt ein bisschen den Ängsten ein Stück ihrer Kraft. Manchmal muss ich dann einfach lachen. Ängste sind oft so trivial. Eine zweite Art von Anspannung, geistiger Anspannung, ist Widerstand. Auch ein ganz spannendes Thema. Wenn ich Widerstand habe, dann möchte ich eine Erfahrung vermeiden. Oder ich habe da irgendwo ein Gefühl, dass ich mir absolut nicht eingestehen will, dass ich nicht spüren will, dass ich unterdrücke. Oder ich habe einen Konflikt, dem ich aus dem Weg gehen möchte. Oder vielleicht ahne ich etwas über mich selbst, was ich gar nicht wissen will. Irgendeine Erkenntnis, die ich lieber nicht haben möchte. Und wieder, wie kann man damit umgehen? Wieder das Gleiche, zuwenden. Zuwenden funktioniert immer im spirituellen Leben. Wende dich diesem Gefühl von Widerstand zu. Was unterdrücke ich da? Was lasse ich aus? Was will ich nicht haben? Was vermeide ich? Einfach reinspüren mit Mitgefühl, mit Wärme, mit ein bisschen Humor. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass es so viel Kraft kostet, wenn man Dinge vermeidet und unterdrückt. Also Widerstand kostet so viel Kraft, so viel Reibungswiderstand. Und es funktioniert ja sowieso meistens eh nicht. Ein ungewolltes Gefühl oder eine ungewollte Erfahrung holt uns sowieso wieder ein, auch wenn wir versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen. Meistens erwischt es uns dann kalt irgendwie von der Seite. Der ungelöste Konflikt, dem wir aus dem Weg gegangen sind, gärt und macht dann die Sachen noch viel schlimmer. Und ich hatte lange Zeit, jahrelang, so eine Art Wahlspruch, so eine Art Motto, so ein Spruch, der immer wieder kam in allen möglichen Situationen auf Englisch. Resistance is futile. Widerstand ist zwecklos. Die Star Trek-Fans unter euch werden wissen, woher der Spruch kommt. Muss ich jetzt vielleicht nicht erklären. Vielleicht erkläre ich es doch. Es ist eine bestimmte Lebensform, eine bestimmte Aliens, die Borg, die fremde Planeten überfallen und dann sagen sie, Resistance is futile und assimilieren die fremden Lebensformen. In diesen Situationen dachte ich immer, ja, die Realität ist sowieso stärker. Es hat keinen Sinn, Widerstand gegen die Wirklichkeit zu leisten. Resistance is futile. Widerstand ist zwecklos. Die Realität gewinnt. Ich fand das immer einen sehr positiven Spruch. Eine besondere Spielart von Widerstand ist, die ich auch interessant finde, ist, wenn ich weiß, ich habe was zu tun, ich habe eine Pflicht zu erfüllen, ich habe eine Aufgabe, irgendwie will ich die auch tun, aber etwas in mir arbeitet konsequent dagegen, sperrt sich, leistet Widerstand, will nicht. Meine Güte, das ist so anstrengend. Mit Widerständen zu arbeiten ist so anstrengend. Ich habe das oft in mir selbst gesehen und ich konnte das auch in Freunden beobachten und in Kollegen. Und ich vergleiche das immer mit dem Versuch, mit fest angezogener Handbremse Fahrrad zu fahren. Das kostet so viel Kraft. Eine dritte Spielart von Anspannung ist das, was auf Sanskrit Papancha heißt. Papancha ließe sich übersetzen mit geistigen Geplapper. Die Gewohnheit des Geistes, ständig zu kommentieren, was wir tun. Ständig ein Kommentator in unserem Kopf, der erzählt, was da gerade passiert. Bestimmt kennt ihr das. Es ist aber nicht nur, dass dieses Geplapper im Kopf kommentiert, was passiert, sondern es ist ein ständiges Konstruieren. Wir konstruieren uns ein Bild der Welt und unserer selbst. Ja, wir erzählen Geschichten im Kopf über uns selbst, über die Welt, über die anderen, wie das alles zusammenhängt. Und wenn dann unsere Erfahrungen nicht in das Bild passen, dann erfinden wir neue Geschichten, die irgendwie diese Diskrepanz wieder weg erklären. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie ein ständiges Murmeln von Zaubersprüchen, mit denen wir die Illusion unserer selbst, unseres Selbstbildes versuchen zu halten und zu schützen. Und dieses zwanghafte Denken, dem so viele von uns verfallen sind, kostet wiederum so viel Energie, ist so anstrengend, ist so anspannend. Und ich muss sagen, ich habe da in den letzten Jahren so ein bisschen bei mir selbst Fortschritte sehen können, noch nicht so lange. Aber es gelingt mir wesentlich öfter als früher, dieses zwanghafte Denken zu reduzieren oder auch für eine Weile ganz auszusetzen. Und das macht so einen Unterschied, so eine Entspannung. Zum Beispiel nach einem Arbeitstreffen. Ja, bei einem Arbeitstreffen geht es ja nicht nur um Themen, sondern sind Menschen beteiligt, die haben verschiedene Meinungen, da passiert eine Menge Dynamik, Kommunikationsdynamiken. Und die Tendenz ist, wenn ich dann nach so einem Arbeitstreffen nach Hause fahre, dann rattern die Gedanken weiter und ich spiele nochmal durch, was hat der gesagt, was hat die gesagt und hätte ich ja anders drauf reagieren können. Und ich arbeite in meinem Kopf das weiter und weiter durch. Und wenn ich da zu Hause ankomme, bin ich erschöpft und habe das Gefühl, ich brauche eine Pause. Wenn es mir aber gelingt, nach so einem Arbeitstreffen dieses Papancha, dieses geistige Kommentieren loszulassen, dann habe ich eine völlig andere Erfahrung. Ich fahre nach diesem Treffen mit dem Fahrrad nach Hause, bin einfach am Radeln, entspanne meinen Geist, mein Denken ruht, ich schaue, ich nehme die Welt um mich herum wahr, die Bäume, den Himmel, ich spüre die Luft in meinen Lungen und wenn ich zu Hause ankomme, habe ich das Gefühl, ich hatte eine echte Pause. Diese 20 Minuten auf dem Rad waren dann wie eine echte Pause, weil ich eben diese Gedanken, dieses zwanghafte Denken unterlassen konnte. Welche Rolle spielt Entspannung überhaupt in der spirituellen Übung? Ja, weil oft wird ja in spiritueller Praxis mehr die Bemühung betont. Da ist die Rede von rechter Bemühung. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Entspannung, echte Entspannung, nicht mit einem Abschlaffen gleichzusetzen ist. Es ist nicht, als würden wir geistig und körperlich völlig zusammensinken, so zu einem Art wagenbreiigen Klumpen, weder im Körper noch im Geist. Es geht um ausgewogene Bemühung. Das heißt, ausgewogene Bemühung heißt, dass ich gerade genug Energie reinstecke. Gerade eben genug, um zu tun, was ich tun will. Genau das richtige Maß. Und oft genügt eine viel feinere Bemühung, als wir glauben. Wir könnten mit einer viel feineren Bemühung viel weiterkommen. Aber das rauszufinden, was ist das richtige Maß an Bemühung, ob in der Meditation oder bei allem, was wir tun, das ist nicht leicht, es braucht Erfahrung. Und ich finde Sangharakshita ein inspirierendes Beispiel für diese Art von ausgewogenem Bemühen. Menschen, die ihn so in jüngeren Jahren gut kannten und viel Zeit mit ihm verbracht haben, schildern immer wieder, wie sehr ruhig und besonnen er immer gehandelt hat. Sowohl in seinen körperlichen Bewegungen als auch die Art, wie er gearbeitet hat. Dass er nie hektisch war oder nie eilig, nie mehrere Sachen gleichzeitig getan hat. Da könnten wir uns ein Scheibchen von abschneiden. Und trotzdem hat er in seinem Leben wirklich viel bewirkt. Er hat hart gearbeitet, er hat eine große internationale buddhistische Bewegung ins Leben gerufen. Er hat wirklich viel gearbeitet, aber er war nie gestresst. Ich würde sagen, dass Sangharakshita für mich ein Beispiel ist, ein Meister im bewussten und sparsamen Gebrauch von Energie. Und auch heute noch, er ist jetzt 90 Jahre alt und ist sehr gebrechlich, wirklich körperlich gebrechlich. Aber er geht immer noch äußerst umsichtig und bewusst mit seiner Energie um. Er arbeitet noch immer an verschiedenen Buchprojekten, er empfängt Gäste, er ist für unsere älteren Ordensmitglieder immer noch ein wichtiger Mentor. Das heißt, er arbeitet immer noch, aber er weiß genau, wie viel er tun kann. Er weiß, wann er eine Pause braucht, er kann seine Energie genau dosieren und genau gezielt, ruhig, entspannt einsetzen. Der Buddha hat einmal im Pali-Kanon versucht zu beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man Erleuchtung erlangt, wie sich das anfühlt, ein Buddha zu sein. Und er hat das mit einem Gleichnis getan. Er hat gesagt, stell dir vor, du gehst an einem wirklich heißen Tag über staubige Straßen. Ja? Du hast eine gewaltige Last zu tragen, ein großes Gewicht auf den Schultern. Meile um Meile gehst du über diese staubige Straße mit diesem erdrückenden Gewicht auf den Schultern in der Hitze. Und nach Stunden des Weges, nach Meilen des Weges, kommst du an und kannst endlich diese Last absetzen. Und du fühlst dich so befreit, so fühlt sich Erleuchtung an. Wunderbares Bild. Also Erleuchtung ist eine Art von Erleichterung. Wir werden leichter, wir legen eine Last ab. Und eines der Ordensmitglieder aus unserem Orden hat mal einen Artikel geschrieben, den fand ich sehr inspirierend. Er sagte, es gibt viele Weisen, viele verschiedene Weisen, den Pfad zum Erwachen zu beschreiben. Aber eine Weise, diesen Pfad zu beschreiben, ist den Pfad als einen Pfad immer tieferer Entspannung zu sehen. Man könnte sagen, die ganze spirituelle Praxis besteht darin, immer tiefer zu entspannen. Wir haben angefangen mit körperlicher Entspannung bis auf geistige Entspannungen, die verschiedenen Schichten, die dazugehören. Und letzten Endes geht es darum, die Spannung loszulassen, zu entspannen, die darin besteht, dass wir ständig ein Selbst konstruieren und erhalten und beschützen. Und letzten Endes geben wir dann auch diese tiefe, tief sitzende Spannung zwischen uns selbst und der Welt auf, diese Illusion, dass wir getrennt sind und dass da eine Spannung herrscht. Er sagt, Erleuchtung ist die ultimative existenzielle Entspannung. Ungewöhnliche Weise, den spirituellen Pfad zu beschreiben, aber ich finde das eine sehr interessante und inspirierende Weise. Soweit werden wir es in dieser Woche nicht schaffen, vermute ich mal, diese totale, ultimative, existenzielle Entspannung. Kein Problem, wir gehen Schrittchen für Schrittchen ganz ruhig und entspannt. Aber ich wünsche euch für euren letzten Übungstag, eurer intensiven Praxiswoche, dass ihr es immer wieder schafft, im Laufe des Tages Spannungen, die da sind, den Körper und Geist wahrzunehmen, ein Stückchen loszulassen, lächeln, vielleicht so eine Art inneres Puh, loslassen. Ich wünsche euch einen wirklich schönen, entspannten und inspirierenden letzten Übungstag.